Ja, das war ja schon das richtige gesungene Gebet zum Anfang einer Predigt. Trotzdem möchte ich noch kurz beten. Ja, so wollen wir dich von Herzen bitten, Herr Jesus, dass genau das passiert, was wir gesungen haben, dass unsere Herzen offen sind für dein Reden. Du weißt, so viele unterschiedliche Sachen, die wir mitgebracht haben, die in unseren Herzen jetzt momentan vielleicht noch Raum finden und uns bewegen. Herr, lass uns frei sein, wirklich uns von dir ansprechen zu lassen und gib uns ein ganzes Jahr dazu, auf das zu reagieren und dem zu folgen, was du uns aufzeigst. Amen. Ja, in dieser Ferienzeit hatten wir ja gesagt, wir gehen nicht weiter im Hebräerbrief, sondern haben ein freies Predigtthema. Und der heutige Text, den finden wir in Philippa, und den Philipperbrief, den hatten wir letztes Jahr schon mal. Und trotzdem denke ich, dass dieser Abschnitt und diese Wiederholung ganz wertvoll für uns sein wird. Ich fange mal mit einem Beispiel an. Vor einigen Jahren waren wir in Österreich im Urlaub, also Richtung Eisenstadt, da Niederösterreich. Da gibt es viele Schlösser und Burgen auch, die dann zurückgehen auf einen gewissen Esterhazy. Also so irgendwie Ursprung Ungarn, denke ich mal, die Gegend vom Namen her schon. Und da hat man mal eine Burg besucht, die Burg Forchtenstein, weißt du noch, gell? Überall durchgegangen, alles angeschaut, also ich glaube, die Anfänge waren sogar 13. Jahrhundert, sehr beeindruckend. Unter anderem gingen wir in diese Küche, sehr riesig, sehr groß, also Herde und was es da alles gab, und die Töpfe hingen da noch und so. Und die Kamine, wo man halt dann kochen musste und Brot machen. Und dann war in dem Eck irgendwo war ein Vogelkäfig, oder? Weißt du noch? Und einer hat uns durchgeführt und den haben wir dann gefragt, ja, was Unterhaltung für die Köche und für das Personal, oder was war das? Und er hat uns eine Antwort gegeben. Der Vogel, wenn der auf der Stange saß und munter vor sich hingesungen hat und lebendig war, war alles gut. Wenn das nicht mehr so war, der fiel vielleicht runter oder war tot im Käfig, höchste Gefahr, alle raus. Dann hat nämlich der ganze Kamin oder die Herde, die am Laufen waren, so viel Sauerstoff gezogen, dass die Luft schon dünn wurde. Und das war wie ein Warnsignal. Ja, so ein altertümlicher Rauchmelder, sagen wir es mal so, oder CO2-Melder. Schade für den Vogel, aber gut für das Personal und für die Menschen, die dann an dem wussten, dass Gefahr da ist. In der Bibel finden wir öfters mal solche Abschnitte, die uns aufmerksam werden lassen, wo wir sowas wie ein Signal bekommen, das ist jetzt wichtig und das ist dran. Vernachlässige das nicht. Geh drauf ein. Wenn du das übergehst, ignorierst, dann hat das Konsequenzen, im schlimmsten Fall. Also für uns als Gläubige kein geistlicher Tod oder kein wirklicher Tod, aber geistlich werden wir Schaden nehmen. Ich sag's mal so. So einen Abschnitt finden wir in Philipper 2, die Verse 12 bis 18. Und vielleicht beim Durchlesen macht euch mal Gedanken, wie bringt er jetzt diese Verknüpfung zu dem Beispiel her? Oder warum denkt er, das ist wie ein Warnsignal? Philipper Kapitel 2, die Verse 12 bis 18 lese ich mal. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescheidene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin und nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch, freut euch mit mir. Ja, wie bringe ich jetzt die Verknüpfung daher zu diesem Vogel, der eigentlich dafür Aussage geben soll, alles in Ordnung, die Luft ist rein sozusagen, und diesem Abschnitt hier. Wir sind ja sehr stark herausgefordert in diesem Abschnitt. Es geht darum, in welcher Welt leben wir, was ist um uns rum, was passiert da. Es wird verdrehtes, verkehrtes Geschlecht hier gesagt. Und es fühlt sich beklemmend an, dass Gott uns zumutet, in so einer Welt zu leben und sogar noch ein Licht zu sein, ein Zeugnis zu sein, für ihn zu leuchten. Und am Schluss geht Paulus sogar so weit von diesem Abschnitt, er freut sich sogar, wenn sein Dienst ihn an die Grenzen führt, dass er sogar wie ein Trankopfer ausgegossen wird, über das, was er in die Gläubigen in Philippi investiert, was er einsetzt, wie er sich für sie wirklich aufopfert. Und das ist für mich der Indikator, alles in Ordnung. Sein Glaubensleben, seine Verbindung mit dem Herrn ist so stark, dass er von ihm so eine Kraft bekommt, sich so einzusetzen und sich so hinzugeben, ohne dass das Jammern anfängt. Im Gegenteil, er freut sich, dass er das machen darf. Und ganz ehrlich, Geschwister, wenn ich die letzte Woche anschaue, dann habe ich mir oft gedacht, wie mühsam ist es, sich nur mal Zeit zu nehmen, in der Bibel zu lesen. Wie mühsam ist es oft, sich nur mal auf das Gebet zu konzentrieren und das gezielt zu machen. Wie mühsam ist es oft, ja, gegen die Versuchungen und Sünden, die uns tagtäglich bedrängen, Nein zu sagen. Zu sagen, nein, da fängt schon an. Und nun kommt Paulus daher und sagt, ich freue mich, wenn ich mich total aufopfern und hingeben darf für meine Geschwister. Und da ging bei mir sowas wie so ein Glöckchen, Alarmglöckchen an. Okay, wenn das der Indikator ist, dass alles in Ordnung ist, wie schaut es dann bei mir aus? Darum habe ich diesen Abschnitt überschrieben. Heiligung bringt Freude. Ich glaube, dass Paulus des ehrlichen Herzens so sagen kann, dass er sich wirklich freut, weil er seinem Herrn sehr ähnlich ist. Weil er gelernt hat, in der Heiligung zu leben. Heiligung ist ja nichts anderes, wir werden verändert. Ja, das ist ja kein Prozess, der mit der Bekehrung schon abgeschlossen ist, sondern ein Prozess, den Gott uns zumutet. Eine Veränderung, die tagtäglich stattfindet. Eine Veränderung, die du und ich zulassen müssen, nicht ganz klar, aber die Gott auch angestoßen hat mit der Errettung und die nicht aufhört, bis wir bei ihm sind. Dass Paulus hier so eine Freude empfindet, dass er sich für den Herrn aufopfern kann, das zeigt mir, das ist ein Mann der Heiligung. Der hat begriffen, um was es geht. Der ist Schritt für Schritt mit seinem Herrn gegangen, hat Veränderung zugelassen, hat Herausforderung angenommen, ist Kämpfen und Konflikt nicht aus dem Weg gegangen und wurde dadurch verändert von Gott. Und höre und staune, das will Gott mit dir und mir machen. Dass so eine Freude entsteht. Frage, an was habt ihr euch gefreut die letzte Woche? Was war eure größte Freude? Ganz ehrlich. Was euch wirklich glücklich gemacht hat und so wirklich hat strahlen lassen, innerlich, so wirklich, Mensch, toll, dass das passiert ist. Was war das? Müssten wir jetzt nicht antworten. Aber das ist doch hier die Herausforderung aus dem Text, oder? Was packt mich wirklich innerlich so sehr, dass ich drüber ausflippen könnte? Ich sag's mal so. Springen möchte. Nicht mehr weiß, wohin mit meinem Ausdruck der Begeisterung. Paulus sagt, das ist, weil ich mich aufopfern durfte, weil ich den Geschwistern dienen durfte. Und da wird für mich schon ganz klar, das ist eine ganz andere Welt. Ja, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir um uns herum in dieser Welt als normal vorfinden. Das hat eine andere Dimension. Das kommt von Gott. So. Steigen wir mal ein. In Vers 12 sagt Paulus nämlich daher, weil die Verse davor spricht Paulus von Christus selbst, der gekommen ist, sich selber zu nichts gemacht hat, Knecht geworden ist, sich für uns hingegeben hat, aufgeopfert hat. Er hat es nicht für einen Raub festgehalten, Gott gleich zu sein, hat alles verlassen, alles aufgegeben und wurde ein Knecht für uns. Er wurde unser Knecht. Stellt euch das mal vor. Und daher, weil Christus so viel in dich und mich investiert hat, mach das Gleiche. Daher, weil das der Anfang war, mach den nächsten Schritt. Daher, meine Geliebte, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, sagt der Herr. Und das ist schon was, wo sehr stark herausfordert, oder? Wie muss man das verstehen? Paulus, hast du vergessen? Mein Heil habe ich doch allein aus Gnade. Jesus hat alles für mich am Kreuz getan. Da ist meine Schuld vergeben. Und jetzt sagst du hier, wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern? Ist das Selbstgerechtigkeit? Ist das Selbsterlösung? Was meint hier Paulus? Paulus fordert uns heraus, und das findet man an einigen anderen Stellen auch, zu sehen, dass Heil dreidimensional ist. Ich sag's mal so. Mehrere Dimensionen hat, mehrere Formen. Das Heil, dass wir durch Christus errettet sind allein, durch das, was er am Kreuz für uns getan hat. Das liegt in der Vergangenheit, das ist meine Grundlage. Und es gibt jetzt ein Heil in der Gegenwart, wie ich lebe, als Kind Gottes hier in dieser Welt. Eine Rettung, die wirklich daher kommt, weil Christus alles für mich gegeben hat. Die daher kommt, weil er jetzt in mir lebt. Eine Rettung, eine Veränderung, ein wirkliches Wirken, was mein persönliches, praktisches Leben hier angeht. Das meint hier, wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und dann gibt es die nächste Dimension, die liegt in der Zukunft. Wenn wir bei ihm sind, dann haben wir das völlige, vollkommene Sehen und Erleben, was er für uns erkauft hat. Wir sind seine Kinder, wir sind seine Erben, wir dürfen mit ihm in der Herrlichkeit sein. Das ist die dritte Dimension. Hier geht es vor allem darum, wie sieht das heute aus? Das heute mit Jesus unterwegs zu sein, von ihm verändert zu sein. Und da sagt Paulus ganz klar, wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Wollen wir mal ein bisschen darüber nachdenken, was das heißt. Einmal, wirken heißt, Sophie, du bist kein Unbeteiligter. Du kannst nicht sagen, der Herr wird es schon machen, alles in mir. Ich brauche nur still da sitzen und ihn machen lassen. Okay, klingt gut, klingt fromm, aber hat nichts mit Wirken zu tun oder nichts mit dieser Herausforderung, die Paulus hier meint. Das andere ist Furcht und Zittern. Wie muss man das verstehen? Muss ich jetzt Angst vor Gott haben oder straft er mich, wenn ich einfach nur still da sitze und nichts mache? Hat mit dem auch nichts zu tun. Ich denke, dass Furcht und Zittern damit zu tun hat, weil es hier um Gott geht. Und vergessen wir das nicht manchmal, wer Gott wirklich ist? Haben wir irgendwie für unsere Gedanken und für unser Empfinden Gott oft kleiner gemacht, vielleicht sogar niedlicher, als er wirklich ist? Er ist Gott. Er ist heilig, er ist gerecht. Klar hat er uns geliebt, er hat uns errettet, aber er ist Gott, mit dem wir es zu tun haben und vor dem wir einmal stehen werden. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ruft irgendwie so, ich will es einmal mit Ehrfurcht umschreiben, vielleicht sowas in der Art hervor, oder? Oder mit Ernsthaftigkeit. Oder es geht hier um ganz wichtige Sachen, um nichts Beliebiges. Wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Ja, warum dieser Aufruf, wirkt euer Heil? Ich denke, das kommt daher, weil die Philipper damals ein ernsthaftes Problem hatten. Im Kapitel 2, in den ersten Versen, da schreibt er, gibt es irgendeinen Trost der Liebe, irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig und eines Sinnes seid. Und da haben wir schon mal diesen Punkt, wo es krankt. Sie hatten ein Problem mit dieser gleichen Gesinnung oder mit dieser Einmütigkeit, die gleiche Liebe zu haben oder ja, irgendwie an einem Strang zu ziehen. Da waren sehr viele Konflikte. Streitpunkte. Und hier spricht Paulus jetzt rein, das soll zurechtkommen. Das meint er, wirkt euer Heil. Eure Erlösung, die ist passiert. Aber jetzt arbeitet dran, dass diese Konflikte in Ordnung kommen, weil er alles für euch getan hat. Wirkt euer Heil, eben die Lösung für dieses Problem, die sollt ihr angehen, die sollt ihr nicht aussitzen. Und die Problemchen unter den Teppich kehren, als wären keine da. Geht das an? Das sagt er ihnen hier. Das zweite Problem, das die Philipper haben, in Vers 14, tut alles ohne Murren und Zweifel. Das waren welche, die konnten keine Einheit wirklich so finden miteinander. Die waren immer auf Krawall gebürstet vielleicht. Und das andere, die waren sehr unzufrieden, oder? Von Haus aus vielleicht Motzer. Das finden wir auch im Volk Israel. Und genau dieser Ausdruck, der hier genannt wird, der kommt ja aus 5. Mose. Gottes Volk sollte ja eigentlich ein Licht für ihren Gott sein, dass die allen Völker um sie herum, um Israel herum erkennen, Mensch, wie toll ist es, ein Volk Gottes sein zu können. Wie gut geht's denen? Wie schön ist das? Das sollten die Völker eigentlich sehen. Und was haben sie gesehen? Genau das Gegenteil. Dort steht sogar, wie ein Schandfleck waren die für die anderen. Ein verdrehtes Volk, ja. Das war nicht das, was sie sein sollten. Genau. Und dieses zweite Problem, eben dieses Aufmüpfigsein oder sich gegen Gott auflehnen, gegen seine Führung und das, was er einfach mit ihrem Leben vorhat, das war das zweite Problem, wo die angehen sollen und dafür sorgen sollen, dass die vollkommene Erlösung, die doch da ist, bei ihnen zur Auswirkung kommt. Ja? Dass sie nicht länger unzufrieden sind, sondern zufrieden in Gott. Paulus sagt ja, wie das geht. Er sagt ja selber, ich freue mich, wenn ich mich aufopfern darf. Die Möglichkeit ist doch da. Bewirkt. Ich will es mal so sagen. Angenommen, heute wäre eine Hochzeit angesetzt. Volkmar Hannelore heiraten. Volkmar kommt im karierten Hemd und in seiner Jeans und mit den schwarzen Schuhen. Und Hannelore, was sie heute anhat. Wäre das so? Ich denke nicht. Also für jeden wäre es völlig normal, zu sagen, ich will mich besonders schmücken und schön machen für diesen Tag, oder? Und diese Verse reden doch von nichts anderes, wenn Jesus alles investiert hat, um mich zu retten. Dann will ich mich doch auch schön machen für ihn. Für diesen Tag, wenn ich einmal vor ihm stehe. Und nichts anderes ist Heiligung, nichts anderes ist Veränderung. Ich will, dass das nach außen kommt, was angefangen hat durch die Erlösung. Dass er wirklich der Herr in meinem Leben ist. Dass da nicht der Vogel am Boden liegt und nicht mehr singt, sondern dass da was singt in mir. Ja. Das soll der Indikator sein, die Beziehung ist in Ordnung. Ich bin noch in seiner Nähe, ich bin noch mit ihm unterwegs und nicht irgendwo abgebogen. Versteht ihr mich? Ja. Ich kann natürlich immer kommen und sagen, Herr, vergib mir, dass ich da so unzufrieden war, dass ich da gemurrt habe, dass ich da gegen die Geschwister, dass wir nicht zusammengefunden haben oder in Konflikte lebe oder wie auch immer und das nicht in Ordnung gebracht habe. Ich darf das alles vor ihm bringen, aber ich muss es tun, dass dieser Vogel wieder anfängt zu singen in meinem Herzen. Ich glaube, der Psalm, den du am Anfang vorgelesen hast, der war ähnlich, oder? Vom Klang her. Wir dürfen uns freuen, dass wir ihm gehören, dass wir seine Kinder sind. Versucht mal, die kommende Woche reinzuhorchen. Was ist das Lied meines Herzens oder eures Herzens? Wo steckt die wirkliche Freude? Genau. Die Riesenherausforderung waren nicht nur die inneren Sachen, die sie miteinander lösen mussten, die Philipper. Die andere Herausforderung war auch nach außen. Paulus sagt dann in den nächsten Versen, ihr sollt unbescholtene Kinder Gottes sein, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeben gelaufen bin und nicht vergeblich gearbeitet habe. Mittendrin, in der größten Kloake, ich sag's mal so, entschuldigt den Ausdruck, den man sich vorstellen kann. In dem dreckigsten Sumpf, da stecke ich euch rein, dort seid ihr. Und jetzt leuchtet für mich. Und das ist der zweite schöne Aspekt von Heiligung. Nicht nur, dass ich dankbar bin, dass er mich errettet hat und jetzt will, dass Jesus noch mehr zum Vorschein kommt und er sichtbar wird, sondern ich bin es einer Welt schuldig, in die Gott mich hineingestellt hat. Aus der Verantwortung kann ich mich nicht entziehen oder nicht rausstehen. Das geht nicht. Aus dem Grund bist du heute noch am Leben. Aus dem Grund bist du heute noch hier. Sind wir noch hier? Oder hast du genau den Platz, an dem du stehst? Weil Gott von dir möchte, dass du leuchtest. Er möchte durch dich leuchten. Verrückt, oder? Er hätte so viel mehr bessere Möglichkeiten, das zu tun. Er will es genau durch mich und dich tun. Das ist ein großes Vorrecht. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Und das ist irgendwie gekoppelt miteinander. So nahe, wie ich bei Jesus bin und er mich ausfüllen darf, umso mehr bringt es Veränderung in meinem Verhalten, in meinem Denken, in dem, was andere an mir wahrnehmen. Also wenn ihr jetzt die Petra fragt, was hast du an dem Udo die letzte Woche wahrgenommen, die wird euch wahrscheinlich sehr katastrophale Sachen sagen können, die absolut nicht in Ordnung waren. Und da schäme ich mich auch drüber. Aber das soll mich nicht abhalten, das Wort des Lebens festzuhalten. Umso mehr bringt mich das ja ins Gebet. Und dass ich ihn bitte, Herr Jesus, verändere mich da. Ich kann das nicht in den Griff kriegen. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich kann ohne dich das nicht hinkriegen. Schaffe ich nicht. Volkmar schafft es, ja, der lächelt immer. Irgendwie hat er schon kapiert, wie das geht, aber ich bin vielleicht der am meisten und am nötigsten diese Hilfe braucht von dir. mach mich zu einem, der wirklich leuchtet. Und dann will ich die Schritte auch gehen, die mich dahin bringen, dass mein Charakter sich verändert, dass ich Sünde ablehne, dass ich Nein sage zur Versuchung, Nein zur Ablenkung, Nein zu dem, was mir wichtiger scheint, als Zeit mit dir zu verbringen. Ja, weil er alles investiert hat, um mich zu retten, will ich mich von ihm gebrauchen lassen, dass er durch mich leuchten darf. Es war eine kurze Predigt, gell? Aber eins will ich wiederholen. Der Grund, warum wir hier sind, der Auftrag an jeden Einzelnen von uns, und wenn es nur das ist, was ihr vielleicht heute mitnehmt, für meine Nachbarn, in der Familie, mit den Arbeitskollegen ist, dass sie was wahrnehmen, was besser ist, als sie haben. Die Welt will uns ja immer vormachen, das, was wir an Vergnügen haben und euch anbieten können, ist doch viel attraktiver als das, was ihr habt. Und wir sollen ihnen zeigen, genau andersrum ist es. Ihr seid die Verlierer. Wir sind die Gewinner. Ich sag's mal so. Ist blöd, dieser Vergleich. Aber ja, ihr wisst, was ich damit ausdrücken will. Es muss sowas entstehen, wie eine Sehnsucht der Leute, die uns beobachten und von uns wissen, wir gehören Jesus und wir kennen ihn. Eine Sehnsucht muss dann entstehen, das wollen wir auch kennenlernen. Ich habe es letzte Woche in meinem Zeugnis angedeutet. Ich weiß nicht, wie Gott es gemacht hat, als ich die ersten Christen so wirklich sah, wie die mit Gott reden und wie die miteinander umgehen, dass mich das total beeindruckt hat, weil das kannte ich nicht. Und sowas muss irgendwie entstehen, oder? Bei den Leuten um uns herum, die uns anschauen, die uns beobachten. Nichts anderes meint Paulus hier. Menschen, die unzufrieden sind, brauchen Menschen, die vielleicht genauso viel Grund haben, unzufrieden zu sein, aber die ihre Zufriedenheit in Jesus gefunden haben. Menschen, die nur zornig sind und nur Streit kennen, die brauchen Menschen, die zeigen, dass es einen liebevollen Umgang miteinander gibt, weil sie die Liebe selbst in Person kennen. Menschen, die glücklicher sind, als jede Sünde und jedes Vergnügen es ihnen vorgaukeln könnte. Das müssen andere an uns sehen können. Und ich möchte schließen mit einem Auszug aus dem, was John Owen über Heiligung gesagt hatte. Hat mir sehr gut gefallen. Mach es dir zur täglichen Aufgabe, die Sünde zu töten. Unterlass es keinen Tag, sonst wird sie dich töten. Halte dein Herz gefüllt mit dem Gespür für die Liebe Gottes in Christus Jesus. Das ist der beste Schutz gegen die Versuchungen. Entwickle einen Geschmack für die Vorrechte und den Reichtum, den wir als Kinder Gottes in Christus haben. Füll dein Herz aus mit Gedanken an seine Schönheit. Gott wirkt in uns durch Wort und Geist. Wir arbeiten mit, indem wir Sünde ablegen und in neuer Freiheit leben. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass du so geduldig mit mir, mit uns bist. Du hast so viel investiert, damit wir errettet werden können und jetzt errettet sein dürfen. Du hast dich selbst gegeben. Und weil das so ist, dass wir jetzt deine Kinder sind und dir gehören dürfen, wollen wir darauf achten, dass diese Freude an dir, dieses Lied, das angestimmt wurde, dieses Verlangen danach, dir immer ähnlicher zu sein, nicht verstummt, dass der Vogel nicht tot am Boden liegt, weil wir andere Sachen lieber haben und irgendwie das aus den Augen verloren haben. dass dieses neue Lied in unserem Herzen wirklich klingt, diese Woche über, dass andere das irgendwie sehen können an Verhalten, an dem, was wir so tun und reden, an dem, wie wir leben. Herr Jesus, du hast uns deinen Auftrag gegeben oder diesen Auftrag für dich zu leuchten. Schenk, dass wir darin wachsen. Schenk, dass dieses Licht nicht getrübt ist. Schenk, dass dieses Licht wirklich hell leuchtet für dich. Amen.